Das Ende ist in Sicht. Es fragt sich nur, ob das Ende aus Corona-Perspektive nun das Ende am Ende des Tunnels ist oder ob das das Ende für viele Laufveranstaltungen bedeutet. Das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, Philipp, dein aktiver Tag, den heute schon beendet. Wie sieht's aus?
Bei mir sieht's gut aus, Ralf. Wie du siehst hier, freshen Haarschnitt.
Das war auch einer der Gründe. Man sieht dich kaum zwischen den Gardinenstangen, ja.
Das war auch einer der Gründe, weshalb wir heute ein bisschen Probleme hatten, uns zu erwischen, weil entweder hast du probiert anzurufen, da war ich am Trainieren, dann hast du versucht anzurufen, da war ich gerade, hatte ich ein Rasiermesser am Kopf und das dritte Mal haben wir es dann, glaube ich, geschafft, als ich wieder zu Hause war, aber da war es dann schon Mittag.
Ja, ich musste ja auch meinen Adventure-Bereich für heute da rum jonglieren, ja, mein Adventure-Bereich, wie in den letzten Tagen auch schon, einkaufen.
Ja. Einkaufen. Man muss die Erlebnisse nehmen, wie sie kommen. Man ist inzwischen mit wenig zufrieden.
Highlights.
Hauptsache, man kommt mal aus dem Haus wieder raus.
Muss ich erwähnen, dass ich mich aufregen musste? Ja. Lange Schlange vor der Post. Ja.
Ja.
Jetzt denkt man ja, dass Menschen irgendwie schon mal davon gehört hätten, wie das geht mit so einer Schlange. Ne? Nämlich, dass mit einer rausgeht, geht einer rein. Ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Ja.
Sollte man hinbekommen.
Dann hinter mir geht die Diskussion los. Sollen wir es jetzt? Ich mach's kurz. Die Diskussion geht los, ist das hier gleich überhaupt die Schlange für die Post? Ältere Dame. Ja, es ist die Schlange für die Post. Ja, weil nicht, dass wir an der falschen Stelle anstehen. Da war weit und breit keine andere. Warum steht man bei windig und 3 Grad, Sonnenschein natürlich wie immer in Köln, aber windig und 3 Grad auf dem Bürgersteig rum? Warum? Ja. Ja, ich guck mal. Ich denk schon, was will sie jetzt gucken? Ja, 3 Leute erlaubt in der Post. 3, in Worten 3. Ja, ich gehe nur ganz schnell rein. Ich habe sie dann beim Rauskommen nur ganz kurz gefragt, ob sie auf der Flucht wäre oder warum sie meinte, dass sie in irgendein Vorrecht hätte, daran vorbeizugehen. Sie hatte kein Verständnis dafür. Dafür habe ich kein Verständnis. Sorry, aber...
Da läuft die Lebenszeit am sehenden Auge vorbei.
Wenn jemand irgendwelche Probleme hat, er kann ja reden mit mir. Ja, ich kann nicht so lange stehen, da können sie mir helfen. Alles gut. Ja, aber kackendreist dann vorbeizugehen. Ich frage mich manchmal... Ist das eine Altersfrage und ich werde bald auch so? Wurde ich schon von meiner Tochter natürlich gefragt, ja. Man will das ja alles gerne subtrahieren, dass man sagt, ja.
Meine hofft es natürlich nicht.
Natürlich nicht, ja. Oder ist irgendwann der Punkt erreicht, dass die Leute denken, okay, ich muss mich jetzt an nichts mehr halten. Das finde ich schräg, ja, weil da komme ich ganz schlecht mit klar, dass Leute sich immer so außerhalb von verabredeten Regeln stellen. Da komme ich nicht gut drauf.
Also man kann natürlich über Amerika und die Amerikaner sagen, was man möchte und da gibt es sicherlich auch viele Dinge, die in dem Land nicht so gut laufen, aber zum Thema Schlange stehen, muss ich sagen, habe ich extremst gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe selten Leute gesehen, die so diszipliniert in der Schlange stehen und das aber auch mit einer, ich möchte sagen, stoischen Gelassenheit hinnehmen. Ich erinnere mich, das ist jetzt schon sehr, sehr viele Jahre her, aber deswegen glaube ich auch so eindrücklich in Erinnerung geblieben. Ich war, wie alt war ich da? Das ist schon lange her, 13, 14 vielleicht. Damals waren wir mit meinen Eltern im Urlaub, haben Bekannte besucht und unter anderem an der Ostküste natürlich auch so ein paar Highlights natürlich auch angeschaut, unter anderem die Freiheitsstatue. Ne? Freiheitsstatue, auch 2001 damals, ist aber halt so ein Thema.
Da haben doch keine Amerikaner angestanden, das waren alles Schwaben, die da angestanden haben.
Ja, wahrscheinlich Schwaben, aber ein paar Amerikaner, würde ich sagen, jetzt so von der Sprache her, hätte ich es zumindest mal so zugeordnet, waren da auch gestanden. Und wie man das sich so denkt, auch vor 20 Jahren, war da schon recht viel los. Das war jetzt kein Geheimtipp mehr, ne? Auf jeden Fall. Ellenlange Schlangen und keiner, der da drängelt, Stress macht, irgendwas. Alle stehen da. Das Prinzip, Schlange, man stellt sich an und wenn man dran ist, ist man dran. Das hat da reibungslos funktioniert, aber hab dann auch relativ schnell wieder erkennen müssen, in Deutschland ist das manchmal echt schwierig. Also selbst an Supermarktkassen, wo man sich denkt, wenn da jetzt 3, 4 Kassen aufhaben, das geht ja doch verhältnismäßig zackig, ne? Also das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk.
Aber man ist immer an der falschen Kasse, das ist ganz klar.
Gut, das stimmt natürlich auch teilweise, ja.
Außerdem in den USA musst du natürlich sehen, ich würde auch sagen, dass relativ viele Menschen da Schlange stehen können. Ja, und die anderen fahren mit dem Pickup aber direkt rein ins Post Office.
Das ist natürlich das andere, genau. Die fahren direkt Drive-In-mäßig irgendwo direkt durch die Sehenswürdigkeit durch. Oder ja,
muss ich erwähnen, dass selbstverständlich neben mir auf dem Fahrradweg ein Lieferwagen stand, der es unmöglich machte, den Verkehr dran vorbeizulassen und auch die Fahrradfahrer nicht an der Schlange vor dem Post Office vorbei. Also es, wie du hörst und ihr hört daraus, ihr Lieben draußen.
War ja, ein guter Morgen bei dir.
Es war ein geiler Morgen, es war ein total schöner Erlebnismorgen in den Osterferien, den Liebestagebuch ich noch verewigen muss. Und woran hat es gelegen? Richtig, ich war noch nicht laufen, aber danach sind wir laufen gegangen und es war fantastisch. Ja. Ja, das einzige Problem, fast zu dick angezogen. Zum Glück kurze Hose.
Oh nee, bei mir war es kalt heute Morgen noch. Also kalt, ich habe dann relativ schon auch geschwitzt, das lag aber eher an den Höhenmetern, muss ich sagen. Aber ich habe heute Morgen auch mal anders begonnen als sonst, und zwar tatsächlich nach dem Frühstück. Selbstgemachtes Porridge, das war auch relativ, das war ein guter Start schon mal, schöne Tasse.
Hast du Kaffee länger gebraucht, oder was?
Ja, hier, heute Morgen habe ich mich da echt verkünstelt mit Haferflocken, Chiasamen, so Kokosraspeln und alle möglichen und Beeren und sowas. Das war gut, aber dann auch erstmal ein bisschen tatsächlich am Laptop gearbeitet, 2 Stunden, und dann erst laufen gegangen. Aber das hat sich trotzdem, das hat sich gelohnt. Ich war heute mal wieder seit langer Zeit mal wieder auf der Marienhöhe unterwegs. Das ist auch was die Ringsburger hier sicherlich kennen werden. Das ist hinter Mariaort so ein, ich sag mal, Waldgebiet, was sehr bergig ist. Und ich habe mich zuletzt da nicht unbedingt mehr so rangetraut. Einfach Punkt 1, mangelnde Fitness. Punkt 2, aber auch wegen der Wade. Ich war da echt zuletzt doch ein bisschen vorsichtig. Da wollte jetzt nicht immer gleich zu viel zumuten. Und wenn es halt viel hoch und runter geht, ist das natürlich auch ein bisschen mehr Beanspruchung. Vor allem, wenn es sehr steil hoch geht. Ich erinnere mich an Anfang Januar, dass genau bei so einer Aktion dieser Mist passiert. Das ist auch, sowas passiert einmal in deinem ganzen Leben. Und danach hast du das aber erstmal wieder drin, dass du denkst, wir vermeiden jetzt vielleicht zunächst mal irgendwie krasse Anstiege. Aber das war heute Morgen Hammer. Also da war natürlich außer mir gefühlt 2 andere Menschen unterwegs in diesem Riesengebiet, und ich war zwischenzeitlich, muss ich sagen, ein bisschen zu optimistisch, denn wir hatten zuletzt wieder Schnee in Regensburg, man glaubt es kaum, aber ja,
wir hatten selbst in den letzten beiden Tagen dauernd Schnee, aber es ist nicht liegen geblieben, wie immer.
Ja, also es ist schon viel weggetaut, nur da oben, vor allem im waldigen Gebiet und in den Schattenhängen dort, da war es dann schon noch so. Hat jetzt beim Laufen nicht so sehr gestört. Ich habe gestern mal ein kleines Tempoprogramm gemacht. Ich habe gerade mal wieder mit Fahrtspielen. Nicht auf der Bahn. Also erstmal hier im freien Gelände, nur mit so Minutenbelastungen. 15 Mal, 2 Minuten hart, 1 Minute locker. Geht auch schon wieder ganz gut, muss ich sagen. Aber
also 2 Minuten hart, lass mich kurz überlegen. 2 Minuten hart sind 800, ne?
Ja, genau. Ich habe immer so eine lockere 800 in 2-0 eingestreut. nee, ganz so weit war es noch nicht, aber das war schon wieder ganz okay. Macht auch Bock, muss ich sagen, wenn man sich da wieder ein bisschen austoben kann und feststellt, so, ich glaube, das waren ja dann nach Adam Riese 45 Minuten sozusagen vom Programm her, und in den 45 Minuten 13,7 Kilometer, das ist zumindest schon mal wieder 3,17er Schnitt. Für Belastung und Pause, das ist schon erstmal wieder ganz, ganz okay. Aber deswegen wollte ich heute auch locker laufen. Also dachte ich mir, komm, Jan hat auch gesagt, versuch ein bisschen abzuwechseln, auch wenn du locker läufst. Nicht nur flach an der Donau, du musst wieder dem Körper beibringen, dass er halt unterschiedlich beansprucht wird. Das heißt nicht, dass du da jetzt rumheizen musst, aber abwechslungsreiches Gelände. Deshalb heute Morgen da hoch. Und ich laufe da nicht ganz so oft, ich weiß eigentlich auch nicht warum, es ist mega schön da, aber bin dann irgendwelchen Wegen lang gelaufen, die ich noch nicht so kannte. Also die ist natürlich ausgeschildert mit so farbigen Markierungen. Ich wusste auch so, ich wollte grob mal 15 Kilometer laufen. Und wie es dann halt so ist, dann kommt so dieser Explore-Modus durch in einem. Irgendwann denkst du, cool, hier war ich noch nicht, der Weg sieht geil aus, ich laufe mal hier lang. Und irgendwann kommst du irgendwo raus und denkst dir, okay, also weil in dem Wald gibt's auch sehr viele so, ich sag mal, halboffizielle Querwege, weil ich glaube im Sommer da sehr viele Mountainbiker unterwegs sind, also so Trails und so. Wenn du da halt irgendwo komplett quer durch den Wald irgendwann durchhirschst, dann bist du halt wirklich mal irgendwann im Punkt, wo du dir nicht mehr so ganz sicher bist, wo du jetzt gerade bist. Und dann ist mir eingefallen, so 2 Drittel in meinem Lauf drin, sag ich mal, da war ja noch der Friseurtermin, das wird langsam ein bisschen sportlich, wieder rechtzeitig zurückzukommen. Dann bin ich irgend so eine Abkürzung durch den Wald gelaufen, hab dann festgestellt, dass es noch nicht Frühling ist, das heißt, je weiter du in den Wald reinkommst, war das extremst matschig und so weißt du, so Schneematsch, so rutschig, und dann ist auch so noch so eine alte Laubschicht, wo du dann denkst, oder wo du halt nicht weißt, wie ist die Bodenbeschaffenheit drunter? Da gab es 2, 3 haarige Aktionen, sag ich mal, so quer durch den Wald runter, wo du da so am Rumsleiden warst. Dann dachte ich mir so, der nächste befestigste Weg, der ist vielleicht nicht verkehrt, da mal wieder so eine grobe Richtung einzuschlagen. Und es war ein sportlicher Morgen. Es hat zwar noch zum Friseur gereicht, aber ich habe dann auch erstmal Daniel gesagt, du, sorry, bisschen zu spät, aber bin erstmal im Wald ein bisschen falsch abgezweigt gerade.
Aber erstens klingt das ja schon wieder nach Laufen. Ja. Zweitens klingt es danach, dass du mal minutenlang nicht auf die Uhr geguckt hast, ne? Weil ging gar
nicht. Überhaupt nicht.
Ja.
Überhaupt nicht.
Ja. Da gibt es ja nur zwei Probleme, nämlich dass man bei Ski und Rodel vergisst, die richtigen Schuhe anzuziehen.
Ja.
Und dass man die tschechische Grenze überquert, ohne dass man es will.
Ja, das wäre auch schon beinahe
passiert. Das ist nicht so weit von euch, ne?
Ja, von Regensburg ist noch ein Stückchen, aber ja, allzu weit jetzt auch nicht tatsächlich, zumindest nicht mit dem Auto. Und ich glaube, ich werde da wieder hochschauen. Vielleicht nicht morgen, aber mal gucken. Samstag, das hat mich jetzt irgendwie, hat mich angefixt, da mal wieder, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr zu erkunden. Und Samstag habe ich mir gerade selber noch so ein, ich mache mir gerade selber noch so ein bisschen Trainingsplan, einfach deshalb, weil ich ja erstmal 3-4 vernünftige Wochen wieder machen möchte, bevor ich dann mit Renato einen wirklich, sagen wir mal, seriösen Trainingsplan angehe. Und ich kenne ja so sein Training inzwischen schon. Es bringt, glaube ich, nicht so viel, jetzt so mit einer Woche mal wieder 140 Kilometer und zwei Programmen zu sagen, oh, ich hab Bock, schreib mir einen neuen Plan. Das wird nicht so weit funktionieren, weil so ein normaler Plan bei Renato fängt halt, glaube ich, erstmal bei 160 Kilometer an. Das ist wahrscheinlich die Ruhewoche so. Und deswegen dachte ich mir, 2-3 Wochen wären jetzt nicht schlecht, wenn wir die so gestalten können. Und dann freue ich mich aber auch auf so einen richtig, richtig ernsthaften Plan. Und die anderen 3 Wochen möchte ich jetzt mal noch nutzen, um die Wälder um Maria Ort so ein bisschen wieder zu erforschen.
Ja, ich habe ja, nachdem mein Wettkampf ja weg ist, gar kein Ziel mehr. Aber ich habe ja den Plan noch, den ich mir gegönnt habe. Das ist nicht ganz unproblematisch, weil ich habe jetzt festgestellt, das ist gar keiner für die Halbdistanz, sondern das ist ein Langdistanzplan. Ich habe alleine, für diese Woche stehen 18 Stunden Sport drauf. Ja, also ja, also das bin ich jetzt auch nicht mehr gewohnt.
So, ich wollte gerade sagen, Ralf, das ist
viel.
Das ist mehr als bei mir wahrscheinlich fast.
Ja, also sagen wir mal so, 9 Stunden habe ich schon, aber das ist dann jetzt nochmal 3, also nochmal 9 Stunden auf die nächsten 3 Tage und morgen ist Entlastungstag. Also das ist vom zeitlichen Aufwand her auch schon relativ ambitioniert. Deshalb, ich laufe gerade auch in Gegenden rum, wo ich sonst seltener rumlaufe, weil ich laufe so ungern Runden irgendwo. Ne? Das nervt mich
das
total.
Das mache ich auch nicht.
Dann lieber irgendwo in den Wald rein und ein bisschen gucken gehen, ne? Wie man wieder nach Hause kommt. Meistens ist es dann trotzdem zu kurz, ja. Also da geht es halt eher um Zeit, als jetzt darum, dass ich halt exakte Kilometer ablaufe. Aber von daher, sagen wir mal, das war jetzt in den letzten Tagen, gerade was das Laufen angeht, schon für mich sehr, sehr sportlich. Ja, und du hast dich am Wochenende von deiner Frau abziehen lassen. Ah nein, ziehen lassen, so war das, ne? Nicht abziehen, ziehen lassen.
Ja, ich muss alles nutzen, was möglich ist, ne? Und wenn da sich der Windschatten anbietet, dann muss ich da gucken, dass ich dranbleiben kann, weil die ist ja aktuell sehr fit und hat auch aktuell Urlaub. Das heißt, bei der ist quasi so eine Art, ihr Urlaub ist halt so wie mein Trainingslager, habe ich so den Eindruck, weil gefühlt jeden Tag zweimal laufen und dann habe ich auch gemeint, so ja, also. Ist das jetzt für dich, siehst du schon jetzt einfach als Trainingslauf? Ja, ja, ich habe ja sonst nicht so viel zu tun am Tag. Und Montag war das Montag? Ja, Montag, genau, Montag war das. Das hat sich auch eher spontan ergeben. Ich glaube, sie war ein bisschen überrascht, dass ich das vorgeschlagen habe, weil ich Sonntag, wir waren am Osterwochenende noch meine Eltern besuchen und da bin ich bei mir in der schwäbischen Heimat noch 26 Kilometer mit den Höhenmetern dort vor Ort gelaufen, die da halt einfach unausweichlich sind. Deswegen war mir klar, Montag möchte ich zwar zweimal laufen, aber eher entspannt. Und dann hatte ich halt eher spontan am Morgen mitbekommen, dass sie plant, ein kleines Tempoprogramm zu machen. Also so klein war es dann gar nicht. Es waren, glaube ich, 10x1000. Und ja, dann hatte ich halt gesagt, ja komm, ich laufe mal mit ein. Und dann beim ersten habe ich gedacht, ach komm, ich mache den ersten mal mit. Und ja, dann waren es halt 5, 6 oder so und das war, glaube ich, für sie auch ganz schön, wenn man dann so ein bisschen so eine Orientierung hat und ja, langsam war es nicht, also die waren, glaube ich, alle so unter 4 Minuten Tempo und es war am Montag tatsächlich hier sehr unschön, sage ich mal, am Morgen noch, vor allem was die Windsituation anbelangt, auch hier kann der ein oder andere aus Regensburg wahrscheinlich sich relaten, sage ich mal, so die ersten Wochentage war echt, ich weiß nicht, was hier los war. Also das war so sturmmäßig.
War aber überall in Deutschland, war bei uns auch ziemlich stürmisch.
Okay, okay. Das war jetzt nicht das beste Wetter für Tempoprogramme, aber umso besser, dass wir uns da ein bisschen...
Mal, hat deine Frau noch einen heimlichen Podcast irgendwo, dass du mal hören kannst, was sie vorhat? Weil offensichtlich hat sie dir das ja noch nicht gesagt.
In der Tat, ich bin da auch natürlich total neugierig. Und in der Tat hat sie gestern war Mittwoch, genau, gestern mit Achilles Running einen Podcast aufgenommen, wo sie eine Anfrage bekommen hat. Da war ich vor 2 Jahren auch mal zu Gast. Ich bin sehr gespannt, was in diesem Podcast erzählt wurde, weil jetzt sind das vertauschte Rollen. Sonst war es so, unsere Frauen haben über diesen Podcast irgendwann erfahren, was wir so vorhaben. Jetzt bin ich gespannt, was ich aus dem Podcast dann demnächst raushören muss. Ich weiß aber noch nicht, wann der erscheinen wird.
Ja, ich musste mich auch schimpfen lassen. Ja, wie, du wolltest im Buschhütten starten? Wusste ich gar nichts von. Ich sage, ja, klappt ja auch nicht. Man muss ja seine kleinen, sagen wir mal, Milestones mal für sich behalten. Ne? Nicht gleich so rausposaunen, bringt einen ja nicht weiter. Ne?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall hast du ja mitgekriegt, dass wieder neue Barrieren eingerissen wurden, ne? Von den Frauen, jetzt nicht von unseren in diesem Fall, sondern am Wochenende von den Frauen. Also der Halbmarathon-Weltrekord war natürlich schon voll crazy, ja. Also das ist natürlich ein Hieb, ja. Brutal, ja.
Ich muss sagen, also die Entwicklung im Frauenbereich, was die Halbmarathon-Distanz anbelangt, da habe ich ehrlich gesagt schon vor 3, 4, 5 Jahren mir schon gedacht, jetzt sind wir bei 65 irgendwas, dann war es irgendwann bei 64 irgendwas, wo du schon denkst, boah, wo soll das denn noch hingehen? Jetzt sind wir halt schon bald bei 63, weil wir sind, glaube ich, 64,02 war jetzt
ja,
der
irgendwie sowas, ja.
Ja, der Lauf in Istanbul und irgendwie unvorstellbar, Wahnsinn, also echt beeindruckend. Da muss man ja sagen, der Halbmarathon-Weltrekord der Männer ist jetzt auch noch nicht so alt. Ich glaube, das ist noch nach wie vor von Kopenhagen, meine ich, von vor 2, 3 Jahren.
Ja, ich glaube auch.
Aber trotzdem finde ich, bei den Männern ist es auf der Distanz jetzt, da sind die Sprünge jetzt nicht so groß, ne? Also ich meine, da reden wir jetzt nicht mehr von, oh, nochmal 30, 40 Sekunden oder sowas. Das ist bei den Frauen schon auf jeden Fall noch eine rasantere Entwicklung. Und wir haben auch einen Deutschen, der am Start war. Das hat sicherlich der ein oder andere von euch vielleicht auch mitbekommen, mitverfolgt. Nämlich Amanal Petros, der dort vorhatte den deutschen Rekord von Carsten Eich, der auch schon seit 25 Jahren oder irgendwas sowas steht.
Also, Carsten läuft ja noch, macht auch noch Laufcamps, aber das ist sicher einer der älteren Rekorde in der deutschen Liste.
Ewigkeiten, Alter, brutal. Also der ist quasi fast schon in Stein gemeißelt. Den wollte Amanal attackieren. Das hat leider nicht geklappt. Ich vermute einfach mal, ohne dass ich da jetzt Näheres weiß, dass er irgendwas nicht, also da muss irgendwas, vielleicht hat er irgendwie im Rennen, also er muss irgendwelche größeren Probleme gehabt haben, weil die Zeit passt jetzt da gar nirgendwo dazu. Er ist, glaube ich, 63 hochgelaufen. Das ist ja langsamer als sein Marathon-Durchgangstempo sozusagen bei seinem deutschen Rekord von Valencia letztes Jahr. Und sowas ist eigentlich immer nur damit zu erklären, dass vielleicht irgendwelche, weiß ich jetzt nicht, das ist Spekulation, Magenprobleme, muskulären Probleme oder sonst irgendwas damit zu tun hat. Ich glaube, ein Split habe ich gesehen, der war 16 noch was. Also da muss ja irgendwas Gravierendes. Also so kann man auch fast nicht sterben eigentlich. Das ist, ja, irgendwas hat auf jeden Fall nicht gepasst. Aber ich glaube, das wird trotzdem eine Frage der Zeit. Ihm würde ich es auf jeden Fall zutrauen, dass er in den nächsten Jahren das Thema wirklich nochmal angehen kann, auf jeden Fall.
Ja, also ich würde sogar eher zu Simon Boch tendieren, ehrlich gesagt, weil der von der Grundgeschwindigkeit her und von dem kraftvollen Laufstil her, sagen wir mal so, bis Halbmarathon traue ich ihm da tatsächlich noch einen Hauch mehr zu, ehrlich. Wenn ich so auf die letzten Ergebnisse schaue, ja, ich bin immer noch ganz geflasht von seinem Marathon-Debüt da alleine im Wind von Dresden.
Also das, ist jetzt Ass
das
des
war
Monats
schon auch,
geworden.
Auch eine unglaubliche Kopfleistung, das muss man ja auch sehen. Ja. Und es passte ja auch zu der Entwicklung, 10 Kilometer PB, Halbmarathon PB und so weiter, das war schon wirklich cool, ja. Aber was mich natürlich noch viel mehr geflasht hat in dieser Woche, und da kommen wir wieder zu Triathlon-Training, ja. Also, um das nochmal zu erklären, ja. Bestzeit 5 Kilometer Straßenlauf der Frauen von einer jungen Dame, die den Namen sage ich euch gleich, aber deren Werdegang ist spannend. Als Juniorin, Langstreckenläuferin, aus Schottland, erfolgreich in ihrem Rahmen, nicht besonders erfolgreich, sicher nur Experten bekannt, war zusammen mit dir in Rio bei den Olympischen Spielen, wirst sie wahrscheinlich nicht getroffen haben, nehme ich mal an, ja.
Ich war nicht so lange da.
Nee, sie, also erstens du nicht und sie, glaube ich, auch nicht, weil sie ist 10.000 Meter gelaufen. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, am ersten Tag der Leichtathletik-Entscheidung.
Ja.
Ist da irgendwie 33 Schlag mich tot gelaufen, sicher auch klimatisch nicht so einfach. Unter ferner liefen, ne? Und da waren noch dabei. So, in dem Bereich hat sich das alles abgespielt und hat dann eine zweite Karriere begonnen, und zwar als Triathletin. Ja, hat kleinere Wettkämpfe gewonnen, Europameisterschaften, Europacup und so weiter. Das ist aber die zweite Kategorie beim Triathlon auf diesen olympischen oder kürzeren Distanzen. und hatte am vorvergangenen Wochenende einen Achtungserfolg beim Stadium Arena Cup in London im Aquatic Center. Haben die da auf einer kurzen, sehr kurzen Distanz ein sehr spannendes Format gemacht.
Das habe ich sogar noch gesehen.
Ja, genau.
Daher kenne ich den, kannte ich überhaupt den Namen. Also, genau, weil ich bin da nicht so tief drin wie du.
Auf dem Laufband und auf dem stehenden Fahrrad. Ja, also konnte man super machen. Sehr schönes Format, kurzes, knackiges Ding. Und dann ist Beth Potter, so heißt die nämlich, ja, danach auf einen 5000-Meter-Wettkampf gegangen und ist da Weltrekord gelaufen. Ja. Also Weltbestzeit, um genau zu sein, weil wahrscheinlich die Weltbestzeit wird nicht anerkannt. Weil niemand bei diesem Wettkampf gedacht hat, dass sie die Weltbestzeit schlägt. Also gab es keine Zeitnehmer, die da vorgeschrieben sind, nämlich 4 gleich, ja, die da entsprechend anwesend sein müssen. Auch noch vom
Verband. Keine Dopingkontrolle, glaube ich.
Keine Dopingkontrolle, ja, nicht angemeldet und so weiter. Also das sind dann so ein paar Geschichten. Aber die ist jetzt nochmal zum Festhalten 14:41 gelaufen. Ja. Da müsstest du schon relativ Lack geben jetzt, ne?
Ich habe das auf Twitter gesehen und ich dachte wirklich, die erste Reaktion war, also nicht, weil, wie gesagt, ich kannte sie von dieser Triathlon-Veranstaltung, die im Fernsehen gekommen ist, deswegen ist mir der Name geläufig gewesen. Fand ich nämlich auch spannend, mal irgendwie so ein bisschen anderes Format, auch natürlich der Corona-Zeit geschuldet, zu versuchen, da was zu machen, fand ich ja an sich mal cool. Und auch überhaupt keine Triathleten hier irgendwie dissen oder irgendwas. Es gibt immer wieder Triathleten, die auch extrem gute Läufer sind. Nur der Unterschied ist halt, Weltrekord ist halt schon nochmal was anderes, ne?
Ja, Steffen Justus hat euch ja immer so ein bisschen geärgert auf 10 Kilometer, ne? Oder mal Halbmarathon.
Und im Crosslaufen, ne? Vor allem auch. Langstrecke, ja. Cross und so, da genau, war der auch immer sehr gut, auch mehrfacher, ein oder zweimal deutscher Meister auf jeden Fall. Und dann
aber ist noch nicht Weltrekord, ne? Und noch nicht Weltbestzeit.
Da fehlt noch ein bisschen was. Und dann 14:41, wo ich die Zahl gesehen habe bei Twitter, dachte ich mir so, no way, irgendwas hat da 100% nicht gepasst. Also die hat ja auch, dann googelt man das ja mal, ihre Bestzeit ja irgendwie 40-50 Sekunden langsamer oder sowas. Dann denkst du natürlich auch, die Strecke ist 200 Meter zu kurz gewesen, oder keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Die war
mehrfach ermessen tatsächlich, ja.
Genau, also richtig, richtig krass. Und dann gab es leider, muss man auch sagen, wieder ein bisschen schade und auch dieser aktuellen Zeit geschuldet, auch ganz viel Diskussion, gar nicht über Doping, also das ist ja einerseits das Erfreuliche, sondern über das Schuhthema. Ey.
Ja, sie hatte da zum ersten Mal die Asics-Schuhe an, ne, die neu jetzt auf den Markt gekommen sind mit der Platte und so weiter. Ja.
Genau.
Wir müssen ja nicht diskutieren, dass es ein Vorteil sein kann. Du hast es ja selbst beschrieben, es ist ein geiles Laufgefühl und so. Alles klar. In Ordnung. Ja.
Das ist jetzt aber seit 2 Jahren schon so. Also das ist jetzt halt, man muss es jetzt halt irgendwann akzeptieren, dass es so ist. Das erklärt
ja auch nicht diesen Sprung. Ne?
Nein, 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 nein. Also wirklich.
Du musst mehr laufen und schwimmen, mehr Radfahren und schwimmen. Ich habe das jetzt schon verstanden.
Extrem beeindruckende Leistung, ja. Wirklich.
Wie bist du denn so mit Klickpedalen? Oder
wie es mit meinen Klickpedalen aussieht.
Ja. Wolltest du nicht jetzt endlich mal Klickpedalen kaufen, weil du im Frühjahr
also
ja,
ich glaube, der Kommentar von Barbara war, als das Rollefahren bei mir noch akuter war auf dem Balkon, war irgendwie, sie wusste gar nicht, dass solche Klickpedale noch verkauft werden. Und ich so, wieso, wie sehen die sonst aus? Ja, das ist irgendwie total alt, das ist von vor 10 Jahren, das hat kein Mensch mehr so. Und ich dachte mir so, ja,
du hast irgendwelche Körbchen Look-Pedale gehabt, noch. Nicht?
Bitte?
Hast du nicht Körbchen?
Nee. Ich hatte tatsächlich Klickpedale am Rennrad dran, aber halt, wie gesagt, von vor 10, 11 Jahren. Ich weiß nicht, inwiefern sich die Mechanismen da geändert haben. Ich dachte immer, Look ist ein relativ bekannter ja. Klickpedal-Hersteller, Fabrikant sozusagen. Ja, aber
kann sein, dass die mal die Anschlüsse an die Schuhe verändert haben und dann...
Genau. Sie meinte auch, die Platte sah irgendwie auch sehr, sehr oldschool aus.
Ja, die sah einfach alt aus, Junge.
Ich habe auch gesagt, ich hab's in der Vergangenheit zum Glück nicht so oft gebraucht. Also.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, aber siehst du mal, ne, das sind dann so Geschichten, also ganz, ganz spannende Entwicklung natürlich. Ja, die müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, die junge Dame. Die ist natürlich jetzt total hin und her gerissen, ja. Ihr Herz hängt komplett am Triathlon, weil sie da ja einfach auch etwas größere Erfolge jetzt erzielen konnte. Und mit so einer Zeit wirst du natürlich in so einem laufverrückten Land wie Großbritannien mal ganz anders gehandelt, ja.
Absolut.
Da gucken natürlich auch die Leute ganz anders auf dich, ne. Da kann, wenn du beim nächsten Mal 16:30 läufst, dann heißt es wieder, was war das denn jetzt, ja. War doch eine Runde zu wenig oder so, ja.
Richtig.
Aber also ich erinnere mich da noch, erinnerst du dich an den 10.000-Meter-Lauf der Frauen bei den Olympischen Spielen? Das war nämlich so ein vollkommen crazy Lauf. Da ist sie nämlich, ich glaube, sogar 2-mal überrundet worden von der Aldama, die damals Weltrekord im völligen Alleingang hinlegte. Ja, ja. Und das war so crazy. Da haben sich alle angeguckt und gedacht, die ist eine Runde zu wenig gelaufen. Aber war Quatsch. Ne? Die war natürlich.
Das ist so da schön. Konnte man auch mal 5000 Meter rausstoppen aus den 10.000. Die waren auch die waren jenseits von.
Ja, obwohl das ist ja eine Bahn dann. Das ist ja eine andere Größenordnung. Ne? Aber die Geschwindigkeit irre, ja.
Genau, die, also total, also innerhalb eines 10, weil die haben gar nicht so übertrieben krass schnell angefangen, aber zwischendrin waren da mal 5 Kilometer, wo du dir nur gedacht hast, und das, wie du es schon sagtest, im Alleingang, wo du nur denkst so, hä, also, wie geht das denn? Das war sehr ungewöhnlich, ja.
Absolut, ja. Und dann sind wir bei unserem Lieblingsthema, ja, Hamburg, ja, die große Veranstaltung, 11.4. jetzt doch nicht, ja, alles neu, alles anders.
Jetzt und, Holland.
Ja, und jetzt ist es in Holland, ja, in Enschede. Also das ist ja eigentlich direkt an der Grenze, ja. Das ist, kannst du hinwerfen, ja, triffst auf jeden Fall über die Grenze. Also da, selbst wenn du schlecht bist mit dem Schlachtball, schaffst du. Ja, vom Flughafen, da ist es ja jetzt in Enschede, sind es, glaube ich, 6,5 Kilometer bis zur deutschen Grenze. Aber wie auch immer, da findet es jetzt statt. Und wir wollen heute ja auch mal schauen, was das eigentlich mit den kleineren Vereinen macht und mit den kleineren Laufveranstaltungen in Deutschland. Diese ja doch schwierige Situation mit Sportveranstaltungen, vor allen Dingen mit eben Laufveranstaltungen, weil Wintersport hat im zumindest Profibereich stattgefunden. Bundesliga findet statt, einige andere Sportarten finden statt. Da haben wieder andere Sportarten riesengroße Probleme. Triathlon ist fast alles verschoben und im Laufen sieht es auch nicht so gut aus. Und deshalb sind wir jetzt verabredet mit der Geschäftsführerin des Leichtathletikteams der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und ja, dann holen wir sie jetzt mal rein und dann schauen wir mal, wie es denen damit geht. Und ich kann euch jetzt schon sagen, schwieriges Thema. Aber kreative Ideen muss man haben und das haben die Freunde von der Sporthochschule. Ja, Claudia, schön, dass du für uns Zeit hast. Du hast eine harte, wie soll ich sagen, Belastungsprobe auf dich genommen, weil wenn man schon eine Aktion macht, um seinem Verein weiterzuhelfen, dann muss man ja auch als leuchtendes Beispiel vorausgehen. Philipp, was hast du an Wochenkilometern bis jetzt?
Noch nicht so viel, verletzungstechnisch.
Komm, jetzt leg's auf den Tisch hier, los.
Die letzten Wochen so um die 100, die Woche wird wahrscheinlich so 140, 150, aber das ist natürlich noch ausbaufähig. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, genau. Ne? Claudia, du hast dir was vorgenommen. Ne? Wie weit bist du und was ist das überhaupt? Und warum überhaupt, bitte?
Also warum? Weil wir den LT-Rettungsmarathon gestartet haben hier in Köln, um unseren Verein einfach für das nächste Jahr einfach zu schützen, damit es weiter Sport, damit es weiter Laufveranstaltungen gibt. Deswegen haben wir das ganze Projekt gestartet und ich habe dann relativ, wie der Rheinländer so ist, Herz auf der Zunge, habe ich gesagt, na gut, dann muss ich ja auch als Beispiel vorausgehen und laufe halt einfach 10-mal den Marathon im April.
Okay.
Aber nicht am Stück, das schaffe ich auch nicht mehr, sondern halt in dem Monat. Und dann habe ich nachher erstmal gerechnet, dass es ja dann 420 Kilometer sind. und dann habe ich mal geguckt und ich mache sonst so 350, 370 Kilometer, ja. Und
das ist auch schon sportlich, sagen, ne?
Ja. Reicht, ja. Aber das ist halt auch, wo ich dann merke tatsächlich, dass ich damit auch ausgelastet bin. Und 50 mehr, der ein oder andere wird es dann wissen, tun dann schon ein bisschen weh. Aber
also ich bin froh, wenn ich auf 50 in 2 Wochen komme. Hallo. Aber ich gehe ja auch noch zwischendurch ein bisschen anderen Sport machen, ne?
Genau, Aquajong.
Nee, wir hatten im Vorgespräch ganz kurz das Thema Aquajoggen. Ja, liebe Gemeinde, wenn es irgendetwas gibt, was ihr dringend vermeiden solltet, dann bitte Aquajoggen. Ja, außer als Kneippbad meinetwegen, aber sonst bitte nicht.
Nein, genau. Und das ist schon, wir haben heute den 8. und ich bin fast mit dem 3. durch, also noch einigermaßen auf Kurs.
Das ist aber ein wirklich sehr, sehr strammes Programm, ja, und zumindest ja vorbildlich. Also man kann nicht sagen, also die rufen da eine Rettungsaktion ins Leben und machen selber nicht mit, sondern wirklich mutig voran. Ja. Hast du einen Mitstreiter schon gefunden und vor allen Dingen ausreichend Mitstreiter?
Ja, Gott sei Dank. Also wir haben ja am 26.03. haben wir mit Florian König den Startschuss gegeben, uns im Net-Cologne-Stadion und sind jetzt schon bei knapp 215 Teilnehmern, die mitlaufen fleißig und die fleißig für uns Kilometer sammeln. Viele aus dem Verein, viele von außerhalb, von unserer Lauf-Community. Und aber wir freuen uns noch über jeden oder jede, die dazukommt. Und jeder Kilometer oder jeder Cent hilft uns einfach, dass es weiter das Leichtathletikteam der Deutschen Sporthochschule gibt. Und damit Leichtathletik und aber auch Laufveranstaltungen in und um oder um Köln herum.
Ja, wir haben uns ja in den letzten Wochen, weil viele Thematiken ja sich um die großen Marathonläufe gerankt hat, sehr viel über diese ja kommerziell orientierten Veranstaltungen geredet. Aber tatsächlich ist das ja die Breite der Veranstaltungen, die von den zahllosen Leichtathletikveranstaltungen Vereinen veranstaltet werden. Ihr bestreitet damit ja auch einen Großteil eures Etats logischerweise. Aber auf der anderen Seite ist das ja genau das Leichtathletikleben, das Laufleben, das über das Jahr verteilt an 4, 5, 6 Positionen stattfindet. Ja, beschreibt doch mal, was ihr normalerweise macht und was jetzt in den letzten 2 Jahren übrig geblieben ist.
Also der letzte Lauf, tatsächlich war der Nikolauslauf 2019. Finde ich, hört sich irgendwie unfassbar lange an oder lange her an. Ist mit 4.000 Teilnehmern noch, kann man sich aktuell natürlich gar nicht vorstellen. Und normalerweise starten wir das Jahr mit Hallensportfesten für Kinder und Jugendliche, die natürlich jetzt weggefallen sind. Und dann haben wir den Frühlingslauf, den Kölner Zoolauf, der absolut auch zu einer Lieblingsveranstaltung vieler Kölner, aber auch von weiter her gereist geworden ist, immer ausgebucht. Im Sommer haben wir das Kölner Flutlichtspringen. Das ist ein Stabhochsprung-Meeting, ein internationales, was wirklich sich einer großen Beliebtheit erfreut, wo sogar noch Weltmeisterschaftsqualifikationen gesprungen sind abends ganz spät. Die Leichtathletiktage danach und dann den Kölner Halbmarathon. Und immer Ende des Jahres halt einer der sehr schönen Läufe in Köln, den Kölner Nikolauslauf, was es jetzt natürlich 2020 gar nicht gegeben hat. 2021 bis jetzt auch alles ausgefallen ist und die Perspektive natürlich im Moment noch nicht klar einfach ist. Also in dem Moment, wo wir wieder können oder die Möglichkeiten da sind, würden wir das natürlich auch sofort wieder machen. Aber die aktuelle Gesundheit und die Vorgaben sind natürlich erstmal maßgebend und federführend.
Ja, in Nordrhein-Westfalen habe ich ein bisschen das Gefühl, wird es auch relativ restriktiv gehandhabt. Philipp, wir haben uns ja logischerweise jetzt mit Hamburg noch ein bisschen auseinandergesetzt. Da liegt es auch an der Stadt. Die Rahmenbedingungen sind eigentlich okay, aber die Stadt steht dazwischen. Wie erlebst du das so zwischen Hamburg und Regensburg in deinem Peer-Group-Bereich?
Also ich bin nicht, dass ich jetzt zuletzt die Notwendigkeit gehabt hätte, jetzt auf eine Bahn unbedingt zu müssen, jetzt nach der Verletzung, aber ich bin tatsächlich an dem Stadion, wo ich sonst trainiere, das ist eines hier im Herzen von Regensburg, was nicht so klassisch abgezäunt ist, sag ich mal, weil das einfach von der Entstehungsgeschichte her damals so entstanden ist. Und das war zwar schildertechnisch bis, meine ich, vor ein paar Wochen schon noch, gesperrt eigentlich auch für Leistungssport meines Wissens nach. Das ist jetzt so für Individualsport wieder geöffnet, sage ich jetzt mal. Aber dass jetzt hier irgendwie Laufveranstaltungen oder generell irgendwie Sportveranstaltungen in Regensburg stattfinden, entzieht sich zumindest meiner Kenntnis aktuell. Und in Hamburg haben wir es natürlich jetzt mitbekommen mit dem, ich sage es mal in Anführungszeichen, großen Event. Groß im Sinne von, was die sportliche Tragweite oder die mediale Aufmerksamkeit betrachtet hätte mit Eliud Kipchoge. Das war scheinbar auch schon zu viel oder zumindest zu viel. Man darf ja mal auch nicht vergessen, es ist eine Sache, die aktuellen Zahlen im Hinterkopf zu haben. Andererseits natürlich auch, welche Signale man sendet, wenn man einerseits irgendwie jetzt dann wieder Ausgangssperren verhängt, andererseits aber sagt, wir machen hier ein Elite-Event, wo dann 100 oder knapp 100 internationale Athleten zusammenkommen. Das hat teilweise, glaube ich, in der Entscheidungsfindung dann auch immer wieder spielt das eine Rolle, weil ich glaube schon, dass auch das Event in Hamburg bei der Anzahl an Athleten, im Endeffekt wären es, glaube ich, sogar nur 90 dann jetzt gewesen, das, glaube ich, hätte man schon relativ gut hinbekommen können. Ich glaube auch nicht, dass es da an der Strecke große Ansammlungen gegeben hätte, soweit ich da
das
ja...
Es war ja zuletzt sogar so, dass das eine komplett eingegitterte und
richtig,
ja, mit Sichtschutz versehene Strecke gewesen
wäre. Und drumherum wären noch 3 Ordner, Kilometer, ne? Genau, Ordner postiert gewesen. Also ich glaube, da wäre es jetzt nicht zu irgendwelchen Menschenansammlungen gekommen, aber es hängt da ja immer auch ein bisschen mehr dann dran, wie man das nach außen wahrscheinlich kommuniziert. Ich kenne aber natürlich von meiner Vergangenheit der Vereinslandschaft in Regensburg kenne ich das natürlich genauso, wie wir das gerade gehört haben. Hamburg mag jetzt hier ein bisschen anders gelagert sein als, Mitglied des Laufteams für den Hamburg-Marathon. Das ist natürlich eine richtig große Veranstaltung. Regensburg ist damals so gewesen, dass wir natürlich ein relativ erfolgreicher Verein im Laufbereich waren oder immer noch sind. Und natürlich gibt es da auch den einen oder anderen Sponsor oder auch Namenssponsor, aber damit alleine ist das jetzt, da werden jetzt nicht solche Summen gezahlt, dass das irgendwie reicht für 20 Leute irgendwie alle Trainingslager oder irgendwie sowas zu bezahlen, sondern bei uns war das auch sehr entscheidend früher, dass wir Sportveranstaltungen durchführen. Also einerseits natürlich, wenn man ein Sportangebot schaffen möchte, das ist ja eine andere Sache. Für Leute, also im Volkslaufbereich haben wir auch einen Nikolauslauf, nicht so groß, nicht 4000 Teilnehmer, aber ich glaube, wir waren da auch so zwischen 500 und 700, 800. Und im Sommer aber auch Leichtathletik-Sportfeste für die eigenen Athleten, also auch für die Nachwuchsathleten, auch für, ich meine, die Gala war jetzt nicht so schlecht besetzt, teilweise auch immerhin ja auch damals immer wieder Nationalstaffeln und sowas da gewesen. Und da muss man aber fairerweise dazu sagen, die Erlöse, die damit gemacht werden, die fließen natürlich auch zurück in den Verein und in die Arbeit mit den Sportlern. Und deswegen ist es natürlich absolut wichtig ja auch, dass man sowas durchführen kann, weil Vereine sich nun mal so finanzieren. Ich glaube, über Mitgliedsbeiträge finanziert sich heutzutage wahrscheinlich kein Verein. Wäre mir zumindest neu.
Ja, genau. Das ist ja auch das Problem, was wir haben, ne? Also auf der einen Seite haben wir ja eigentlich immer sehr, sehr konservativ gewirtschaftet und auch waren auch ein gesunder Verein. Das muss man auch immer, ne? Weil natürlich jetzt mit so einem Rettungsmarathon viele sagen, warum? Wir hatten immer echt ein gutes Budget. Wir waren da sehr konservativ. Aber Leistungssport, ich meine, das muss ich euch ja nicht erzählen, ist einfach teuer. Und wir haben ja auch Athleten, die immer noch so ein bisschen darauf warten oder die Überlegungen und die Anstrengungen machen, eventuell zu Olympia dieses Jahr zu gehen. Es ist einfach so, dass natürlich Sponsoren auch an Laufveranstaltungen hängen. Also, dass wir natürlich Sponsoren haben, die uns treu geblieben sind, aber die anderen, und das kann ich genauso gut nachvollziehen, natürlich auch, dass das irgendwie an den Läufen hängt und dann, ja, beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, wie man so schön sagt. Und wir haben halt einfach ein großes Engagement im Verein. Wir haben viele Ehrenamtler, so veranstalten wir auch unsere Events. Da steht halt auch die Christine Salterberg morgens um 6 mit im Stadtwald, obwohl sie 2 Tage später vielleicht ein wichtiges 400-Meter-Rennen hat. Ja, also da ist sich jetzt auch keiner zu schade dafür. Aber irgendwann, wie gesagt, die Mitgliedseinnahmen sind einfach ein kleiner Teil des großen Ganzen. Und deswegen haben wir gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe, und haben halt gesagt, wir wollen nicht einfach nur um Spendengelder betteln, sondern wir wollen was dafür tun. Und so ist der Rettungsmarathon entstanden.
Ja, auf der anderen Seite ist es ja so, sich morgens in den Wald zu stellen und alleine Tempoläufe zu machen oder einen 10-Kilometer-Lauf zu machen, ist ja das eine. Aber dieses gemeinschaftliche Gefühl, ja, einen Nikolauslauf zu machen, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, das ist ja jetzt nicht einer um Dom Römm, ja, wie man in Köln sagt, sondern das geht ja mitten durch einen Stadtwald, stadtnah, aber das ist ja eine ganz andere Veranstaltung. Das ist halt ja irgendwie mehr eine Crosslaufveranstaltung, sage ich mal, mit Herz und einem Gefühl, ja. Das wird ja in Köln sowieso groß geschrieben. Philipp, natürlich. Das lernst du noch kennen, wenn du das nächste Mal zum Karneval kommst. Ja, aber es ist ja eben auch die Basis des Sports. Es ist die Basis der Laufszene, die einfach mal weg ist. Ja, wie erlebst du deine Gemeinde, deine Läuferinnen und Läufer im Verein, wie die damit klarkommen, dass so eine Ziellosigkeit ja für den gesamten breiten und erweiterten Breitensportbereich da ist?
Also ich finde, es ist eine Wellenbewegung, weil es natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängt, ja, wie ist die Aussicht? Und ich glaube, am Anfang haben alle gedacht, na ja, gut, jetzt müssen wir mal eine Zeit lang zurückstecken. Und dann war, glaube ich, die Motivation noch relativ hoch. Dann ging es ja auch für den Leistungssport letztes Jahr im Sommer wieder so ein bisschen los, dass es ein paar Veranstaltungen gab. Jetzt im Winter ja auch die ein oder andere. Ich sehe ehrlich gesagt die große Schwierigkeit für die Kinder und die Jugendlichen, da die Motivation hochzuhalten, weil die ja nicht nur irgendwie in der Schule, ich kenne es ja von meinem eigenen auch Sohn, dass nicht nur die in der Schule ja lange vergessen worden sind, sondern dass natürlich den Sportverein und uns auch die Hände gebunden sind, dass wir einfach kein Training anbieten konnten. Und natürlich haben wir auch Online-Trainings, das machen wir auch, wir motivieren die, wir gehen in die Gruppen rein. Wir haben jetzt zum Beispiel jeder aus unserem Top-Team ist ein Schirmherr von einer Mannschaft oder von einer Gruppe geworden ist. Die motivieren die Kinder, die sind Vorbild. Aber manchmal merkt man ja selber, wenn man, also wenn ich das gesehen habe, wenn der Max, also mein Sohn, dann irgendwie 8 Stunden Online-Unterricht hatte und danach nochmal Online-Training, da kann man denen auch keinen Vorwurf machen, ne? Also ich glaube halt, ich finde es halt so unendlich wichtig eigentlich, dass die Kinder und die Jugendlichen wieder zum Sport dürfen. Jetzt durften sie eine ganz, ganz kurze Zeit und man hat sofort gemerkt, alle, also auch bei uns im Verein, die Kinder, die waren einfach so motiviert, sich wieder zu bewegen. Ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit, dass wir die mitnehmen durch die Krise und dass sie auch dem Sport treu bleiben, weil ich glaube, sonst haben wir irgendwann auch keine, egal ob es jetzt Leichtathletik, Handball, Fußball, ich glaube, dass uns da eine ganze Generation, das ist vielleicht hochgegriffen, aber dass uns auf jeden Fall eine gewisse Gruppe an Kindern einfach fehlen wird.
Ja, das ist sicher eines der Hauptprobleme, ja, weil ich glaube auch, dass viele von den Freizeit- und Breitensportlern und auch ambitionierten Breitensportlern, klar haben die jetzt so Motivationslöcher und sicher auch, wie du das beschreibst, Claudia, dass sie gerade nicht so wissen, wo sie hin wollen. Ja, also worauf trainiere ich eigentlich? Und dann trainieren sie vielleicht mal weniger oder trainieren auf irgendein virtuelles Ding hin. Das kann man als Erwachsener ja auch ein bisschen reflektieren und ein bisschen sortieren. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Will ich jetzt auch nicht sagen, immer super, weil das ist ja Quatsch, das ist nicht so. Aber auf der anderen Seite sind das ja die sozialen Erlebnisse, die den Kindern vor allen Dingen fehlen. Ja, das habe ich ganz stark halt ja hier in meinem Umfeld auch erlebt. Gar nicht so sehr jetzt bei meinen Kids, weil die das halt noch einigermaßen abgefedert haben. Aber meine Kleine ist ja beim TuS Köln rechtsrheinisch, also auf der anderen Rheinseite. Gleiches Schema natürlich, weil gleiche Verwaltung und gleiche Bestimmung. Ja, 10 Kinder draußen. Aber sie konnten jetzt sich mal wieder treffen und überhaupt mal wieder Training machen und so. Das war extrem wichtig für die. Das war halt ja auch ganz, ganz lange nicht möglich. Wo ich wirklich überrascht war, und ich glaube, das hat auch den Deutschen Sportbund sehr geerdet. Ich habe im Moment den Eindruck, dass sie noch komplett im Schockzustand sind, dass der Sport auf vielen Ebenen, auf den Beratungsebenen, gar nicht stattgefunden hat. Also die sind noch nicht mal thematisiert worden. Ja, also bei Ministerpräsidentenkonferenzen schon erst gar nicht. Und da hatte Alfons Hörmann als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes wohl gedacht, dass sie da jedes Mal vorkommen. Und die sind da kein einziges Mal vorgekommen. Ja, und selbst Bittbriefe und Forderungen und so, ich finde auch, dass zu viele Forderungen gestellt werden. Sondern man muss mal selber aktiv werden, ja. Ich weiß allerdings, dass wahnsinnig viele Verbände, Vereine auf den regionalen und Landesebenen wirklich eine Menge toller Initiativen wirklich ins Leben gerufen haben, aber dann nicht mehr gehört werden. Ja, wie geht's euch? Wart ihr auch überrascht, wie wenig Sport tatsächlich in der Entscheidungsfindung der politischen Prozesse eine Rolle spielt?
Absolut.
Ich war echt überrascht.
Ich weiß nicht, wie Philipp es sieht, aber ich war total überrascht und ehrlich gesagt hat man immer darauf gewartet, dass was kommt. Am Anfang habe ich das ja noch verstanden, also zu Beginn der Pandemie, dass jetzt vielleicht der Sport nicht das Wichtigste ist, sondern erstmal tatsächlich irgendwie, ja, wie geht man mit so einer Pandemie um und wie entwickelt sich das Ganze und vor allen Dingen die Gesundheit aller an oberster Stelle steht, was sie natürlich immer noch tut. Aber ich glaube, dass der Sport gar kein Gehör gefunden hat, hat mich auch, also auch persönlich irgendwie tatsächlich auch schockiert und aber deswegen merken wir jetzt durch diesen Rettungsmarathon, den wir, also das ist natürlich sehr regional, aber den wir jetzt ins Leben gerufen haben, dass sowohl die Kinder und die Jugendlichen wieder motiviert sind, was zu tun, weil man so das Gefühl hat, man macht was und man schafft wieder was. Und aber auch unsere, sag ich mal, diese Lauf-Community, wir haben ja schon auch eine sehr treue Läufergemeinschaft, die sehr aktiv sind und viel posten und das Ganze auch ernst nehmen. Also wirklich verstehen, glaube ich auch. Aber vielleicht bedarf es mehr solcher Aktionen, einfach um auch immer in diesen kleineren Regionen der jeweilige Verein, es muss ja nicht immer ein Rettungsmarathon sein, aber dass man tatsächlich auch darauf aufmerksam macht, nicht nur, dass es keinen Sport gibt, sondern dass es auch den Vereinen dahinter nicht gut geht. Und wenn es so weitergeht, dass es dann vielleicht viel weniger Vereine und viel weniger Gemeinschaft in Zukunft geben wird, weil viele das einfach nicht überleben werden, weil einfach viel Ehrenamt und viel durch Veranstaltungen da gestemmt wird und das kein rein wirtschaftliches Unternehmen ist.
Ja, ich bin ja auch wirklich sehr gespannt. Aber Philipp, erstmal zu deiner Einschätzung, was den Stellenwert in der politischen Diskussion und in der Entscheidungsfindung dann angeht.
Ja, also ich sehe das absolut genauso. Es ist bei mir natürlich aus der Rolle heraus, dass es Sport bei mir zumindest aktuell ja auch Beruf ist, in der Vergangenheit natürlich oft mal darum gegangen, was passiert, also in dem Fall mit mir oder was passiert mit anderen Leuten, die halt auch ihrem Sport ja sozusagen nicht nachgehen können. Und ich glaube, da haben wir sicherlich auch schon mit der Absage oder Verschiebung, sagen wir mal, der Olympischen Spiele im letzten Jahr, glaube ich, auch schon eine ganze Reihe auch an aktiven Athleten verloren, die entweder ihren Sport nicht mehr finanzieren konnten oder die gesagt haben, für mich waren die Olympischen Spiele in Tokio so auch als Abschluss oder natürlich auch Höhepunkt meiner Karriere nochmal gedacht. Ich habe mir danach schon mein Leben weiter geplant. Ich wollte jetzt dann irgendwann auch mal in ein Berufsleben starten. Ich wollte vielleicht eine Familie gründen und das hat, glaube ich, für viele auch vielen extrem schwere Entscheidungen abverlangt. Und das ist vielleicht noch ein bisschen auch teilweise medial irgendwie aufgegriffen worden, die eine oder andere Geschichte erzählt worden, aber was halt ein bisschen, was heißt ein bisschen, eigentlich sehr untergegangen ist, ist genau die Situation, wie es momentan um die, ich sag mal, deutsche Vereinslandschaft bestellt ist, was den Nachwuchsbereich auch anbelangt, was natürlich auch die Finanzierung dieser Vereine anbelangt. Das ist was glaube ich, zuletzt kaum oder sehr vereinzelt, wenn überhaupt, irgendwie mal aufgegriffen wurde. Und das ist schon ein großes Problem, was ich auch für die sportliche Zukunft hier sehe, weil ich erinnere mich, wie es bei mir früher selbst war. Ich meine, in der Zeit 10, 11, 12, 13, da war man halt im Leichtathletikverein und da war es halt auch irgendwo extrem wichtig, fand ich. Das war jetzt noch lange vor Leistungssport und irgendwie so richtig, keine Ahnung, dass man da irgendeinen krassen Ehrgeiz entwickelt hat. Es hat einfach Spaß gemacht. Leichtathletik damals ja dann auch in seiner Vielfalt erstmal zu lernen, sage ich jetzt mal. Und aber natürlich vor allem auch dieses Miteinander, sage ich jetzt mal, dass man da halt 2-3 Mal die Woche logischerweise in seiner Trainingsgruppe halt auch zusammen war. Und das stelle ich mir schon extrem schwierig vor. Und ich glaube, wenn man das ist auch ein Unterschied, glaube ich, wenn man irgendwann mal vielleicht wirklich sagt, okay, das ist Leistungssport, das ist für mich mein Beruf oder keine Ahnung, es wird vielleicht mal sowas wie ein Beruf werden, keine Ahnung, dann ist man schon natürlich vielleicht auch bereit dafür, ich sag mal, Opfer zu bringen und zu sagen, okay, das geht jetzt ein halbes Jahr nicht, das geht ein Dreivierteljahr nicht, irgendwie kommt man darüber hinweg, weil man auch schon sehr lange irgendwo vielleicht auf so ein Ziel hingearbeitet hat. Aber ich glaube, für Kids ist das extrem schwer. Claudia hat es ja ganz gut dargestellt, da kann ich mich ganz schwer nur reinversetzen. Ich meine, wenn du erstmal 8 Stunden schon an irgendeinem Online-Ding hängst und dann halt nicht vielleicht wenigstens dann dafür zum Ausgleich irgendwo ins normale Vereinstraining gehen kannst, dass du physisch auch mit deinen Freunden oder Freundinnen dann zusammen trainieren kannst, sondern ich meine, online, das sind ja auch trotzdem Lösungen und ist besser sicherlich als nichts, aber es ersetzt das ja in keinster Weise, weil es geht ja dann auch um dieses soziale Miteinander. Zumindest für mich war das damals, glaube ich, in diesen Anfangsjahren extrem wichtig, wahrscheinlich genauso wichtig wie der Sport selber, weil man halt da mit seinen Freunden war und weil man dann halt auch das über natürlich auch die Möglichkeiten von Mannschaftssport, das Leichtathletik gilt ja immer als Einzelsport, aber ich erinnere mich, zumindest im Schülerzeitalter damals, da gab es noch so coole, wie hießen das? Das ist natürlich jetzt gefühlte 1000 Jahre schon her bei mir, aber so Vereinsmeisterschaften, erst so auf Kreisebene, dann irgendwie so Bezirksebene, wo jeder, glaube ich, 2 oder 3 Disziplinen irgendwie machen durfte und dann wurden diese Punkte da addiert und das war schon ein geiles Happening damals. Also das hat uns, glaube ich, extrem viel Spaß gemacht und auch natürlich irgendwie so zusammengeschweißt, weil natürlich man auch von dieser Vielfalt der Gruppe da profitiert hat.
Philipp, ich muss nur ganz kurz mal zum Verständnis, ne? Also wir erzählen jetzt ein bisschen vom vorm Krieg, ja, weil inzwischen ist die Kinder- und Jugendleichtathletik im Deutschen Leichtathletikverband und auch in allen Regionalverbänden völlig anders orientiert. Ja, ich habe heute Morgen eine kleine völlig anders, ja, eine kleine Recherche mit meiner Tochter gemacht, die ist jetzt in die U14 aufgestiegen, weil sie am übernächsten Wochenende 12 wird.
Okay.
Ja. Da passieren ganz andere Dinge und diese Mehrkampf, also sagen wir mal, dass Kinder mehrere Sachen an einem Tag machen, das heißt auch jetzt nicht unbedingt dann immer Mehrkampf, aber Blockwettkämpfe sind dann das Nächste. Ja, und dieser Mannschaftsgedanke, der ist ganz anders noch ausgeprägt inzwischen, als du und ich sowieso, das ist ja vorm vorletzten Krieg noch gewesen quasi.
Bei mir vor 20 Jahren
das
halt.
Erlebt haben, ja, das ist viel stärker orientiert in Richtung eines Gemeinschaftserlebnisses. Ja, cool. Claudia, hilf mir, wenn ich Quatsch sage, aber ich glaube, so stimmt's, ne?
Genau, also die Kindersportfeste. Ich bin da ein großer Fan von und ich finde auch, dass es eine sehr, sehr große Gemeinschaft ist für die Kinder und dass das ja, total super ist und total schön zu sehen ist. Bei unserem Hallensportfest, was wir machen, da haben wir am Ende immer eins für die ganz Kleinen. Und das ist einfach nur Gemeinschaft. Und das sind Spiele mit leichtathletischen Elementen. Und am Ende backt unser Cheftrainer Andi Gens immer aus Prinzenrollen Gesichter, die dann eine Medaille darstellen. Und ja, das sind glänzende Kinderaugen. Ehrlich gesagt, wir freuen uns auch mal, wenn wir die bekommen. Und das ist schon sehr schade, dass es das alles nicht gibt. Und es wäre noch viel, viel trauriger, wenn es das auch in Zukunft nicht mehr gäbe. Dass es das aktuell nicht gibt, ist ja vielleicht noch verständlich dann in der aktuellen Situation. Aber es muss es weiterhin geben, das meine ich.
Ja, es gibt ja eine ganze Reihe, habe ich ja schon gesagt, so Initiativen. Hier gab es auch eine vom Stadtsportbund, glaube ich, ne, wo man sich Geld erlaufen konnte, sowohl in Gruppen von Athletinnen und Athleten, aber auch in Gruppen von Trainern. Da wäre ich eigentlich mal auf die Ergebnislisten gespannt, ja. Weil da geht's natürlich dann als Eingemachte, wenn die Trainer halt auch noch um Geld, es geht so ein paar hundert Euro, aber ein paar hundert Euro ist für eine Jugendkasse viel Geld, ne?
Jeder Cent zählt, das ist bei uns auch so. Also deswegen haben wir auch, wenn man sich bei uns anmeldet beim Rettungsmarathon, kann man auch Centbeträge eingeben, weil es geht nicht immer nur um die um 5 Euro, um 2 Euro oder um 1 Euro, sondern wenn man 42 Kilometer läuft und Oma und Tante und jeder gibt irgendwie 20 Cent pro Kilometer und das machen 200 Leute, kommt am Ende auch eine schöne Summe zusammen. Also natürlich freuen wir uns über jeden Euro, der kommt. Und wir haben auch zum Glück auch ein paar Firmen, die sich jetzt bereit erklärt haben, uns zu unterstützen und haben ganz, ganz tolle Gespräche geführt. Aber auch der von der U12 oder U14, jeder laufende Euro ist für sie selber beziehungsweise für ihre Mannschaft und dann am Ende für den Verein.
Wir stellen uns ja immer dann so gerne irgendwo hin, ne, und denken, ey, wieso ist das hier nicht gut organisiert und wieso ist das nicht und wieso habe ich dies nicht und jenes nicht? Ja, nimm uns doch mal so als Konsumenten von so Laufveranstaltungen mit. Was für einen Vorlauf habt ihr zum Beispiel für euren Nikolauslauf? Ja, also wann beginnt das und wann müsst ihr damit einsteigen, um zu sagen, okay, verbindlich, das Ding findet in diesem Jahr 2021 zu Nikolaus statt?
Also wir hatten letztes Jahr den Frühlingslauf in den Herbst gelegt und haben ein sehr, sehr umfangreiches Hygienekonzept von 14 Seiten, was wir auch mit der Stadt Köln und dem Gesundheitsamt abgesprochen und abgesegnet bekommen haben. Und der Frühlingslauf ist im Nikolauslauf sehr ähnlich. Das heißt, wir sind da schon einen ganzen Schritt weiter, als wir das letztes Jahr waren. Und ich denke, dass wir dadurch relativ spontan noch gucken können, ob der Nikolauslauf stattfinden kann im Dezember oder nicht. Aber spätestens im Oktober müssen wir das entscheiden, weil wir müssen ja auch Dienstleister buchen. Es müssen Sanitäter gebucht werden, es müssen Toiletten gebucht werden, es muss Musik gebucht werden. Also das ist ja eine ganze Reihe. Der Zeitnehmer muss gebucht werden, das Teilnehmermanagement. Dann, man denkt immer, na ja, man ist angemeldet und wir, im Moment ist es mittlerweile so, dass wir sagen, meldet euch an. Wir haben die Kontingente aber reduziert, um eben nicht Leute nachher nicht starten lassen zu können. Aber jede Anmeldung kostet uns, weil das System uns einfach was kostet. Und das ist, glaube ich, vielen einfach gar nicht bewusst. Und wir haben aber gesagt, wir ziehen keine Teilnahmegebühren mehr ein, bis wir sicher sind oder fast sicher sind, dass die Veranstaltung wirklich stattfinden kann. Und das ist halt einfach von der Planung her, dann gehen wir noch mehr in Vorleistungen und wissen gar nicht, ob wir das nachher machen können. Und das haben wir letztes Jahr halt viermal gemacht. Und das macht das Ganze natürlich nicht leichter. Aber deswegen wird man eben auch als Veranstalter viel verhaltener. Also man ist dann eher, dass man sagt, ich sage lieber ab. Und zum Beispiel den Frühlingslauf im Herbst haben wir tatsächlich 3 Tage vor der Veranstaltung abgesagt. Es stand alles, die Startnummern waren gedruckt, auch da sind wir in Vorleistung gegangen. Die B-Tags, um die Zeit zu nehmen, waren hinten drauf. Aber in der Woche vor, ich glaube, der 11. oder ja, 11. Oktober war es, sind die Zahlen in Köln dann hochgegangen. Und ich finde halt immer, das eine ist halt die Vorgabe, aber das andere ist eben auch als Veranstalter dann die Verantwortung zu tragen für das, was da geschieht. Und das wird jetzt, glaube ich, leichter durch die Selbsttests. Ich glaube, dass man dadurch eine neue Möglichkeit geschaffen hat, eben auch in der Breite, nicht nur für die Top-Athleten, sondern einfach auch für die Breite wieder Veranstaltungen durchführen zu können. Aber dieses Instrument hat ja zum Beispiel letztes Jahr komplett gefehlt. Und dann ist halt die Frage, gehe ich für 1000 Teilnehmer als Verein und im Endeffekt dann als irgendwann als eine verantwortliche Person die Verantwortung ein, 1000 Leute bei einer Infektionslage, ich glaube, da war sie damals bei 56, aber da war das ja eine sehr hochgegriffene Zahl. Oder gehe ich die ein, gehe ich das Risiko ein? Was ist, wenn da was passiert? Und das finde ich auch heute noch eine sehr schwierige Frage.
Ja, das ist ja auch etwas, wo man jetzt teilweise schon ja gegen die Höhe der Zahlen abgestumpft ist, ja, dass man sagt, ja, Inzidenz 100 ist doch schon gut. Ja, das hat vor einem Jahr zu einem kompletten Schluss sämtlicher Institutionen und sämtlicher Sportveranstaltungen und Schule etc. pp. Geführt. Ja, wir zeichnen ja wie immer am Donnerstag auf. Jetzt gerade kam die Mitteilung, am kommenden Montag wird es in Nordrhein-Westfalen höchstwahrscheinlich keinen Präsenzunterricht geben, sondern Distanzunterricht geben. Ja, da sieht man ja, dass wir sind in einer anderen Situation. Wir haben eine Variante, die noch viel ansteckender ist als das, was im letzten Jahr ja die wesentliche Pandemie getrieben hat. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation und Claudia, du hast es angesprochen mit den Selbsttests. Das Problem dabei ist, es ist immer noch ein Prozentsatz, so um die 15-20% der falsch negativen Tests. Ja, das heißt, überleg das mal auf 1000 Leute hochgerechnet. Ja, das ist ja ein Risiko. Es ist ja auch eine Verantwortung, die du eigentlich gar nicht tragen kannst. Ja, wo du wirklich sagen musst, hey Leute, es geht halt einfach nicht. Ja, so gerne wir alle wieder an so einer Startlinie stehen wollten. Ja, Klammer auf. Kann ich mich immer noch nicht dran gewöhnen, bei einem 15 Kilometer Lauf an der Startlinie zu stehen, Klammer zu, aber das ist was anderes. Aber das ist ja dann auch irgendwann nicht mehr im Vernunftsbereich, ja. Nur ganz ehrlich, so virtuelle Läufe, boah, da muss man mich auch jetzt langsam schon stark zu überzeugen, ehrlich gesagt.
Ich kann das auch nicht. Also ich als Privatperson, ne? Jetzt nicht, wir haben uns auch als Verein dagegen entschieden, aber ich muss auch für mich sagen, ich habe das auch einmal gemacht und waren dann mit 5 Leuten, sind wir über die Vorwiesen, das ist ja genau 1000 Meter und sind zusammengelaufen und ich war so frustriert, dass jeder am Ende woanders die 5 Kilometer hatte. Da war das für mich schon gestorben, das Ding.
Ja, das, ich meine, Philipp, du hast ja im letzten Jahr sehr, sehr wenig im Vergleich zu normalen Jahren Optionen überhaupt gehabt, ja. Virtuell ist sicher nicht einfach, weil versuch dich mal zu belasten im Training, ja. Das gilt ja für, also ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt auch Leute, die sich im Training manchmal sogar besser belasten können. Ich kann das gar nicht, ja. Kannst du dich so belasten, als es auch nur ansatzweise wie Wettkampf ist?
Nein, normalerweise, also ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ich bin, glaube ich, auch immer eher noch in der Vergangenheit der Wettkampftyp gewesen. Also ich meine, in dem Moment, wo halt diese Wettkampfatmosphäre da ist und Konkurrenz an der Startlinie neben dir steht, an so einem Tag kann man irgendwie schon in meiner Wahrnehmung zumindest mehr aus sich rausholen. Ich war auch von diesen virtuellen Angeboten, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ambivalenter Meinung, muss aber sagen, ich glaube, für die Hardcore-Wettkämpfer, die so total leistungsbezogen daran gehen, ist es wahrscheinlich wirklich nicht unbedingt wahnsinnig attraktiv. Ich kann mir vorstellen, dass es viel mehr noch für Leute interessant ist, vielleicht. Ich war nämlich auch überrascht, dass in Hamburg als Ersatz des Marathons logischerweise letzten April doch recht gut angenommen wurde, was so die Zahlen anbelangt, wie viele Leute das dann doch für sich irgendwo zu Hause gemacht haben, alleine. Ich glaube eher, dass das für diejenigen vielleicht interessant ist, die jetzt nicht schon, sag ich mal, ihren 15. Marathon laufen und schon unter 3 Stunden gelaufen sind oder keine Ahnung, sondern für Leute, die sagen, ich versuche gerade das erste Mal einen Halbmarathon oder einen Marathon zu laufen und irgendwie die Reise hat für mich vor, keine Ahnung, 12 Monaten angefangen und irgendwie war das halt so der Traum, dass ich jetzt in Hamburg oder wo auch immer da meinen ersten Marathon laufe und die dann irgendwann für sich beschlossen haben, dann zu sagen, okay, das ist natürlich jetzt nicht das Feeling oder dieses Erlebnis, was ich mit diesem Marathontag auch für mich geplant hatte oder gewünscht hätte, aber ich möchte das jetzt trotzdem für mich irgendwie durchziehen und ich nehme das jetzt als Anlass, das zu machen. Ich glaube aber auch, dass natürlich die Halbwertszeit von solchen virtuellen Events natürlich extrem am Abnehmen ist, also weil das kann man einmal machen, das kann man zweimal machen, aber irgendwann, ja, wird da, glaube ich, halt auch fehlt dann da letztlich auch der Fun-Faktor wahrscheinlich und das ist sicherlich keine Dauerlösung. Ich glaube auch, dass das jetzt nicht in der dritten Auflage nach diesem Jahr, ich könnte mir vorstellen, das wird jetzt vielleicht dieses Jahr noch der ein oder andere für sich nochmal sagen, okay, machen wir nochmal, Ich habe tatsächlich von Hamburg mitbekommen, ohne dass ich da jetzt gerade die ganz genauen Zahlen im Kopf habe, aber dass die tatsächlich sich, also die waren glaube ich eher nicht so überzeugt, das nochmal zu machen, weil sie dachten, da hat keiner mehr Bock drauf ein zweites Mal, wurden aber dann von denen, die eigentlich ja dann angemeldet waren für den, ich glaube 26. April, doch von hunderten Nachrichten überrascht, die gesagt haben, ah komm, könnt ihr es nicht doch noch durchführen oder zumindest so mal bestehen lassen. Ich glaube aber auch nicht, dass das in dem dritten Jahr nochmal Sinn macht, weil irgendwann fehlt es den Leuten halt und man darf ja auch nicht ganz vergessen, egal ob es jetzt ein kommerzieller Veranstalter ist, wie, ich meine, da hängen auch Arbeitsplätze dran, wie Hamburg, wie Berlin, wie Frankfurt oder was auch immer. Für die wird irgendwann, glaube ich, die Luft sehr dünne und genauso sieht man es ja auch gerade bei der Vereinslandschaft, wo das halt auch einen wichtigen Teil der Finanzierung beiträgt. Das wird alles halt nicht unendlich sich rauszögern lassen. Irgendwann wird halt dann unsere Zukunft, läuferische Zukunft, sportliche Zukunft, auch für, egal ob Profi oder Amateur, halt nicht mehr so sein wie früher, weil irgendwann wird es halt gewisse Anbieter oder Vereine und weil was halt auch da damit verbunden ist, nicht mehr geben.
Ja, Claudia, wie ist denn bei euch mit den Mitgliederzahlen, weil die kommerziellen Studios natürlich große Abgänge zu verzeichnen haben. Ist ja auch komplett nachvollziehbar. Du zahlst für eine Leistung, die einfach nicht mehr erbracht wird. Man ist sicher auch noch ein bisschen aus anderen Motiven in einem Verein drin. Ja, nicht nur, sage ich mal, um Leistungen zu erwarten. Ne? Klar möchte man halt natürlich in Gemeinschaft trainieren gehen, Trainingsstätten nutzen können. Ja, ein anderer relativ großer Verein mit einer relativ kleinen Leichtathletikabteilung, der MTV Köln, da kann man jetzt Hallen und Trainingsstätten als Familie buchen. Ja, da kann ich mich dann in so eine Liste eintragen und kann eine Stunde turnen gehen oder, keine Ahnung, ein bisschen Ball spielen oder sowas. Wie sieht's bei euch mit den Mitgliedern aus? Wie erlebst du die oder erlebst du die überhaupt noch?
Also persönlich habe ich sie natürlich tatsächlich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, weil wir auch im Homeoffice sind. Aber zum Glück, muss ich sagen, haben wir da eine sehr starke Mitgliederbindung, weil wir hatten sehr, sehr wenig Abgänge. Also ich würde sagen, die normalen Abgänge, die man immer so hat zum Ende des Jahres. Wir hatten aber auch Zugänge. Also da können wir uns tatsächlich nicht beschweren und da möchte ich auch nochmal allen Mitgliedern ein großes Dankeschön aussprechen, weil ja, obwohl es sehr schwer ist, wir versuchen alles möglich zu machen und jede Lücke zu finden, um Training zu ermöglichen. Da ist auch der Norbert Stein, den du ja auch kennst, Ralf.
Ja, früherer sehr, Dozent sehr an der Sporthochschule, ja, da haben wir uns kennengelernt, ja, genau.
Genau. Der ist ja sehr, sehr engagiert und alles im Rahmen des Möglichen, das muss man ja immer dazu sagen, also nichts Illegales, aber jede Trainingsmöglichkeit, die wir bieten können, bieten wir, aber ich bin trotzdem ganz, ganz froh, dass jetzt eben nicht die Hälfte der Mitglieder gesagt hat, ja gut, dann macht es einfach alles keinen Sinn mehr, weil ich glaube dann, das wäre auch ein falsches Signal, aber vielleicht wäre es zu erwarten gewesen, aber Gott sei Dank nicht. Und wir merken es ja auch jetzt, die Leute auch aus dem Verein, die helfen ja auch. Also die gehen rum und auch die Top-Athleten, also suchen jetzt Sponsoren. Auch 400-Meter-Läufer und Sprinter fangen jetzt an, Kilometer zu sammeln. Obwohl denen das auch zwischendurch, glaube ich, wehtut, weil die noch nie so lang am Stück gelaufen sind. Aber
Das kenne ich.
Ja. Aber gut, zumindest haben sie mich jetzt noch nicht dazu verpflichtet, dass ich nachher mal Hürdenlaufen machen muss. Und
das wäre aber mal eine schöne Challenge, ne? Dass die Langläufer auch mal, das ist ja 3000 Hindernisse, das ist ja eigentlich gehört noch zum, wie soll ich sagen, Wettbewerbskanon. Ne?
Das gehört ja, schon so noch dazu, das ist Grundausbildung. Aber Orthopäden, ja? Kannst du gar nicht an die Strecke stellen.
Es gibt doch die Kinderhürden und die Übungshürden, die fallen doch heute um. Ja, wir haben früher noch an harten Hindernissen gelernt, ne? Die standen fest wie ein Ochser.
Mit Bananenkisten habe ich das auch mal gelernt, so hat es mal angefangen früher, ja.
Mein Trainer hat immer gesagt, ich habe ja Hürdensprint betrieben, das ist ja was anderes als Hürdenlaufen, ja, also Hürdensprinten ist es kurz, ja, kurz und es ist sehr, sehr schnell vorbei, ja. Aber Hürdenlauf ist eine der schönsten Disziplinen für einen Trainer, weil die Fehler sofort schmerzhaft bestraft werden. Ja, die Dinger sind halt wirklich hart, ja, also so Wettkampfhürden sind hart und sperrig, ja, das ist nicht schön, wenn man da rein donnert.
Also ich weiß nicht, welche Hürden wir an der SPO hatten, als ich damals studiert habe, aber eine Freundin von mir, die da auch nicht so firm war, hat sich erstmal die Schneidezähne dabei ausgeschlagen und da war das für mich schon einfach auch nicht mehr meine Lieblingssportart.
Das ist erstens nicht die reine Lehre und tatsächlich habe ich diese Herausforderung oft beobachtet, ja, wenn man den großen Schwerpunkt, so hieß das in meiner Studienordnung, das noch die uralte Studienordnung war, ja, Klammer auf, ich musste noch nicht mal eine eine Eingangsprüfung machen, ja, die danach dann irgendwann, ja, das, die meisten wissen das gar nicht mehr, dass es das mal gab, ja, ein Sportstudium ohne Eingangsübung.
Gab es da schon Farbfernsehen?
Lass mich überlegen. Auf jeden Fall ist ja das, die, ein, die Eingangs, wie heißt denn die, die heißt nicht Eingangsübung, sondern
Eignungstest
heißt es, danke dir. Ja, das ist nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis, da geht man gerne mal hin, um zu gucken, ja. Vor allem der Ausdauertest ist berühmt, berüchtigt, 3 Runden um die Vorwiesen, ja, 3000 Meter, egal ob Minustemperaturen oder 20 oder 30 Grad plus. Ja, also ein gesellschaftliches Ereignis rund um die Sporthochschule. Da gibt es auch ganz fantastische Dokumentationen auf YouTube drüber. Die ist ein bisschen erschreckend auch, ja, wegen des Bewegungsmangels der Menschen, die sich zu einem Sportstudium anmelden. Aber sie hat auch einen ganz hohen Entertainment-Faktor. Also das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich glaube, Philipp, das machen wir nochmal in die Shownotes rein. Ja, weil das
können wir gerne in den Shownotes
ist,
verlinken.
Aber das, ja. Also, es ist wirklich fein. Ja, das sollte man sich mal gönnen. Ja, und dann hast du 3000 Meter zu laufen und dann musst du plötzlich in einer Schwerpunktprüfung Hürden laufen, ja, und die Dinger sind nicht nur hoch, ja, bei Männern, nicht vergessen, 1,06 Meter hoch, das könnt ihr ja mal ausmessen, wie hoch das ist, plus die stehen sehr weit auseinander, ja, nämlich bei über 9 Metern steht erst die nächste Hürde, ja, und du hast dazwischen 3 Schritte, ja, nicht 5 und nicht 7, sondern 3, ja, und das ist, dann weiß man, was der Tango ist, ja, und nicht jeder ist 1,95 so wie ich, sondern auch vielleicht mal kleiner und Schwimmer oder Turner, ja, und dann wird es aber schon ganz eng, ja, dass du da auch nur die ersten 3 oder 5 Hürden läufst, ja, also das, da muss man halt auch manchmal überlegen, wie viel Eigenrealisation brauche ich, um herauszufinden, ob Leichtathletik eine geile Sportart ist, ja. Ich sage, ja, man muss das mal gemacht haben, aber don't do this at home. Du mal Hindernis gelaufen, Philipp.
Nur unter ärztlicher Aufsicht.
Ja, genau, ne?
Philipp, niemals Hindernis gemacht. Also
ach, du kannst
da,
nicht schwimmen, das war's, ne?
Wegen des richtig, im Wassergraben sich zu versenken, das erschien mir dann nicht so ratsam, wenn man da nicht so schwimmfest ist. Hürden als klar, Kinderleichtathletik, irgendwie so hat man sich natürlich auch an Hürden mal rangetraut und das alles mal so ein bisschen gelernt, aber Hindernis war für mich nie eine Option, ey. Ganz ehrlich, da habe ich mir auch nur gedacht, wer sowas freiwillig macht, dem ist auch nicht mehr zu helfen, ganz ehrlich. Also ich fand es jetzt so schon, 3000 Meter in jüngeren Jahren oder dann vielleicht auch immer 5000 zu laufen, fand ich jetzt auch schon anstrengend genug. Aber da dann immer noch drüber, über die Hindernisse, da habe ich schon großen Respekt davor. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an Steffen Ulitschka, der das ja auch sehr lange gemacht hat. Wir waren ja zeitweise auch bei den Kaderlehrgängen, wenn das früher gab es das auch mal noch, da waren die verschiedenen Laufkader zumindest einmal im Jahr relativ gebündelt zusammen, früher, glaube ich, auf den Saarbrücken. Und da hat man dann schon gemerkt, dass das Thema Kraftausdauer nicht von ungefähr kommt, weil die Wälder um Saarbrücken rum, um dieses Trainingszentrum, sind auch recht hügelig, sag ich mal. Und Steffen kam da sehr gut zurecht auf jeden Fall.
Ja, das ist ja, wie gesagt, die Kinder- und Jugendleichtathletik inzwischen ganz anders sortiert. Ja, es gibt halt Blockwettkämpfe, so heißen die. Ja, es gibt da halt den Blockwettkampflauf. Ja, also da wärst du ja dann eher orientiert gewesen. Aber die müssen auch Hürden laufen und die müssen auch einen Ball werfen und die müssen auch eine Sprungdisziplin machen und dann steht am Ende erst 800 und dann 2000 Meter. Ja, also das ist die Differenzierung. Also eine breitere Basis, die da gelegt wird, finde ich übrigens im Prinzip eine sehr gute Angelegenheit, weil es ist halt einfach eine andere Grundausbildung, die da den Kindern in der Leichtathletik mitgegeben wird. Ne? Ja, Claudia, nimm uns nochmal mit, wenn ihr den Marathon, also den virtuellen Spendenmarathon, denn das ist es ja, absolviert habt. Was ist euer nächstes Ziel als reales, auf das ihr zumindest hinfiebert?
Hinhoffen, genau, hinfiebert. Also einmal hoffen wir, dass wir jetzt natürlich, unser Ziel war mit den 42 Kilometer, die wir so ein bisschen vorgegeben haben als Marathon, als Sinnbild, so ein bisschen für das Ganze, dass wir das auch in Euros, also 42.000 Euro zusammenbekommen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das würde uns schon mal ein ganzes Stück und eine ganze Strecke länger helfen oder weiterhelfen. Und dann, ja, hoffen wir so ein bisschen auf den Kölner Halbmarathon, was ja auch immer so ein bisschen die Generalprobe für den großen Marathon in Köln ist. Das wird sich jetzt zeigen. Der soll Ende August sein. Und vielleicht ist es unter sehr eingeschränkten Möglichkeiten wieder erlaubt. Aber wahrscheinlich immer noch nicht so, dass es für uns wirtschaftlich tatsächlich dann auch gewinnbringend ist und vielleicht dann der Nikolauslauf oder dann halt 2022 spätestens.
Ja, schon wenn man das Anfang April sagen muss, ist das schon ganz schön weit, ne? Das muss man echt sagen. Ja. Bis dahin trainiert alles schön weiter. Das ist, ist wirklich nicht einfach.
Sammelt Kilometer für uns. Auch wenn ihr kurz lauft. Ihr merkt, es tut gar nicht so weh, wenn man mal länger läuft.
Okay, dazu da habe ich eine ganz kurze andere Frage. Erfahrung gemacht, wenn ich das mal sagen darf an dieser Stelle, aber gut.
Wie kann man sich denn bei euch anmelden für diesen virtuellen Halbmarathon, falls jemand von unseren von unserer Zuhörerschaft, der aus dem Kölner
Gebiet ist? Nee, muss man nicht sein, man kann von überall helfen.
Ah, man kann von überall, noch besser. Habt ihr das irgendwo auf eurer Website verlinkt, dann würden wir das nämlich auch noch in die Shownotes hier mit aufnehmen, dass man das relativ easy finden kann.
Ja, haben wir unter lt-dshs-köln.de /Rettungsmarathon. Mhm. Und da kann man sich anmelden und man kann von überall die Kilometer sammeln und sich anmelden und nachher uns hoffentlich eine kleine Spende überweisen. Da steht auch alles Weitere. Wir sind bei Insta über Kölner Läufe, halten wir die Leute immer, und eben auch unter unserem Insta-Account vom LT halten wir alle auf dem Laufenden und freuen uns tatsächlich wirklich über jeden Meter, der für uns gelaufen wird.
Ja, aber wie dann tatsächlich ja so eine Bereitschaft da ist, auch in der Lauf-Community und in der erweiterten Leichtathletik-Community, habe ich hier beim TuS Köln Rechtsrheinisch auch erlebt. Die haben auch eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die haben 29.000 Euro erzielt damit, plus super. Dem, was ihr so erzielt. Dann denke ich halt, fast jede Schule im Kölner Stadtgebiet zumindest hat einmal im Jahr einen Spendenmarathon, wo jeder Schüler sich seine Paten sucht, und das ist so, wie Claudia, du gesagt hast, ob es 50 Cent ist von der Oma pro Runde oder pro Kilometer oder ein Euro oder zwei, und da kommen am Ende dann auch 20.000 Euro schnell zusammen für eine Schule, weil die Kinder dann plötzlich anfangen 15, 18, 20 Kilometer zu laufen an so einem Schultag, wo du auch denkst, okay, sag das mal jemandem, normalerweise kommen dann schon die Helikoptereltern und sagen, was, ihr wollt unsere Kinder quälen,
ja. Ja, das haben wir, tatsächlich habe ich das auch mal bei unserer Nachbarin, die kam und sagte, Claudia, ich habe einen Schulspendenlauf. Ich sage, wie viel Runden willst du denn laufen? Ja, so 5. Dann habe ich gesagt, na gut, komm, dann gebe ich dir 2 Euro pro Runde. Die ist 25 gelaufen.
Ja, das kommt nicht dabei raus. Ja. Da entwickeln die dann plötzlich Talente, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Ja,
also ja, im Folgejahr
ich weiß, dass bei meiner Kleinen an der Schule, das ist das Schiller-Gymnasium, da sind dann Leute aus der Mittel- und Oberstufe, das sind dann halt irgendwelche Läufer halt auch gewesen, die irgendwo schon laufen. Die sind tatsächlich über 30 Kilometer gelaufen, Also die sind Wahnsinn. Da richtig, richtig abgegangen, Und meine Tochter ist, glaube ich, 18 gelaufen das letzte Mal, wo ich auch sage, okay, what's this?
Ja, bei mir müssen auch alle mitlaufen. Also es sind alle angemeldet, die müssen jetzt nicht 10-mal den Marathon laufen, aber mein Sohn, der wird jetzt auch 12, der muss auch 20 Kilometer laufen und mein Mann auch. Also wir haben alle eingespannt. Vielleicht muss ich den Hund noch anmelden.
Jetzt sag uns lieber nochmal, wie viele Wochenkilometer hast du denn jetzt noch vor dir, also an diesem Wochenende? Was muss noch laufen?
Also ich habe jetzt, das habe ich heute Morgen, ich habe eben extra nochmal geguckt, 85 habe ich gelaufen diese Woche. Und jetzt habe ich ja noch 3 Tage. Also ich versuche halt so jeden Tag, ich meine, das hat jetzt gerade nichts mit wettkampforientiertem Training zu tun, aber irgendwie immer so zwischen 14 und 18 Kilometer zu laufen. Einfach nur, um diese blöden Kilometer zu bekommen, Also, nein, die sind ja nicht blöd, aber man merkt schon, 420 ist halt einfach...
Läuft sich nicht von alleine, gell?
Nee, da ziehe ich noch mal mehr meinen Hut. Also, meine Zeiten, wo ich so 120, 140 Kilometer gelaufen bin, die Woche liegen halt auch echt schon lange zurück. Und ich finde 80 eigentlich schon anstrengend. Aber jetzt merke ich gerade, dass... aber gut, das ist eine Challenge, das ist eine Herausforderung. Ich habe die angenommen. Ich freue mich, dass es Spender gibt, die gesagt haben, wir ziehen das mit, wir stehen da hinter dir und freue mich über jeden, der aber jetzt 5 läuft oder 50 Kilometer läuft, egal, Hauptsache man ist dabei.
Aber für mich klingt das natürlich eindeutig nach einem Hardcore-Comeback, weil wenn du diese Basis gelegt hast im langsamen Bereich, denk an unsere Japaner-Folge,
Die habe ich gehört.
Ja, Philipp wäre froh gewesen, wenn er in den letzten Wochen dieses Pensum hätte absolvieren dürfen.
Absolut, absolut.
Also da kann man sehr, sehr schnell mitlaufen.
Ich finde die Wandervariante, die finde ich gut.
Ja, obwohl das kann ich mir tatsächlich noch schwerer vorstellen. 50, 60 Kilometern, also das ist ja, das ist nicht nur spazieren gehen, Also das ist schon, das ist eher so Nordic Walking orientiert, Also wirklich schon mit Vorwärtstrieb, Also erstmal, haben wir ja schon mal gesagt, da kriegst du furchtbare Schmerzen in den Schienbeinen.
Das stimmt, das kennt man ja aus dem Sommer, wenn man so wandern
ist. Ganz schlimm ist das, ja. Und dann 50, 60 Kilometer, wie lange soll ich da unterwegs sein?
Nee, das ist auch zu lang, das stimmt. Vielleicht ein bisschen Aquajong, damit kann ich auch
wieder mitmachen. Um Gottes Willen.
Ich gebe mich auf.
Ja, da ist Hopfen und Malz verloren. Ich bin Rettungsschwimmer. Ja, beim Wasser, da schwimmt man. Ja, da macht man kein Aquajogging drin. Entschuldige bitte, ja, das geht gar nicht. Surfen meinetwegen, ja, oder Luftmatratze drauflegen, Sonne runterscheinen lassen, fertig.
Ne? Naja, aber geht auf dem Pool, der 3x6 Meter ist, surfen, weiß ich nicht, da kannst du auch Aquajoggen.
Okay, geht beides nicht, hast du recht.
Nein, also laufen. Aber,
ja, genau. Ja. Du, ich hoffe, ihr kriegt eine Menge zusammen, dass es weitergeht. Noch mehr hoffe ich natürlich, dass die Pläne für Spätsommer und Herbst sich realisieren lassen, weil das ist einfach ja der Kern unserer Community und des Laufens in Deutschland. Das ist halt einfach so, ja. Es sind nicht immer nur die großen Marathons, weil das ist ja das Tüpfelchen auf dem i, logischerweise, ja. Erstmal musst du ja eine Basis legen, ja. Wie ist denn das überhaupt, wenn man an so einer Startlinie steht und dann muss man 15 Kilometer laufen? Das sind ja erstmal die Herausforderungen und das ist ja auch eine coole Geschichte, ja.
Ich glaube halt, das ist beides, ne? Also ich dachte, Philipp, also ich meine, ich glaube einfach, ich kann da jetzt nur raten, aber den einen oder anderen Schnelleren, mit dem ich schon mal gelaufen bin, der hat halt gesagt, das ist ja gerade das Schöne am Laufsport, dass die Top-Sportler mit den Freizeitsportlern mehr oder weniger an einer Startlinie stehen. Und ich glaube, das macht ja auch ganz, ganz viel von diesem Sport einfach aus. Und ich bin froh, dass die Top-Läufer laufen können, dass es Veranstaltungen gibt für euch. Und drück auch Philipp irgendwie ganz feste die Daumen, dass es irgendwie schnell wieder bergauf geht und dass er ganz schnell wieder richtig fit ist und allen zeigt, wie der Hase läuft. Aber das muss es halt auch geben. Ja, aber das andere, da habe ich natürlich auch selber auch ein hohes Interesse daran, dass es einfach wieder stattfindet.
Auf jeden Fall, wie du sagst, ich glaube, das sind ja nicht zwei Welten, sondern eigentlich ja eher eine. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne am Laufen, dass das kein so wirklich elitärer Sport in dem Sinne ist, dass das irgendwie so entkoppelte Welten sind, sondern das eine bedingt letztlich das andere. Also ich wäre heute mit Sicherheit auch nicht da, wo ich bin, wenn es nicht mal in einem ganz kleinen Verein vor 25 Jahren irgendwie mal angefangen hätte. Und dann ist das halt nach und nach vielleicht bei mir jetzt in dem Fall in so eine Richtung entstanden. Aber ich finde es halt immer noch schön, jetzt gerade im Straßenlaufbereich dann ja auch wieder, dass man, das kann ich ja dann nur zurückgeben, dass das alles irgendwie an einer Startlinie stattfindet. Und ich weiß nicht, in welchem Rahmen ich da letztens mich dazu geäußert habe. Ich glaube, es war nicht in der letzten Folge. Vielleicht habe ich es irgendwo geschrieben, ich weiß es nicht mehr, weil auch die Frage aufkam. Oder
kann das damit
Thema
zusammenhängen, dass du zu viel redest?
Könnte sein, ja, dass es hieß, ja, ihr habt ja eure Events hier und da, aber da muss man fairerweise ja auch mal dazu sagen, das ist ja nicht das Gleiche. Also ich meine, so vor so einer Geisterkulisse zu rennen, ja, genau, das ist vom Feeling her nicht das Gleiche, wenn niemand an der Strecke steht, das ist aber auch nicht das Gleiche, wenn hinter dir nicht irgendwie ein richtiges Starterfeld steht, sondern so ein paar Leute vereinzelt. Da geht es uns ja nicht anders wie jedem anderen, dass wir uns ja auch das, was wir als normal mal kannten, dass das irgendwann hoffentlich auch mal wieder möglich ist. Und ich hoffe auch, dass wir da ja vielleicht auch mit den voranschreitenden Impfungen dann irgendwie so im Spätsommer, Herbst hoffentlich mal ein gutes Stück wieder weiter sind.
Ja, Claudia, was du noch nicht gehört hast, für Philipp geht's bergauf, weil er durfte heute wieder bergauf und runter laufen, ne? Oder ist es, weil er sich verlaufen hat zu Hause? Passiert auch mal, auch wenn man wieder länger laufen darf. Ne? Ich drücke euch die Daumen für eure Aktion, aber auch einfach, dass ihr die Gemeinde zusammenhaltet, weil das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und euch, liebe Gemeinde, ja, ne, geht laufen. Das Wetter soll gemischt werden, aber ich habe so viele Laufstunden noch auf dem Programm für diese Woche. Ich glaube, ich mache das nicht, das ist viel zu lang. 2 Stunden laufen, sag mal, spinnt ihr? Ich guck mal. Berichte nächste Woche.
Du lässt es mal auf dich zukommen.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns einfach auch habt mal zu Wort kommen lassen und dem Sport oder dem Vereinssport einfach auch mal einen Raum gibt, so ein bisschen unsere Situation auch mal zu erklären und zu zeigen, wie es der Basis geht sozusagen. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Unser Vergnügen.
Super gerne.
Ja, in dem Sinne, bis nächste Woche. Wir hören uns dann.
Alles bis nächste Woche. Bis bald. Macht's gut. Ciao.